Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein Name ist Christian Nusser und mein heutiger Gast ist Harry Bergmann. Geboren vor, man kann sagen, 73 Jahren in Haifa in Israel. 40 Jahre lang, ohne zu schmeicheln, einer der besten Werber im Land. Demnach Erlicek und Bergmann kennt jeder. Ihre Sorgen möchte man haben. Das Leben ist ein Hit, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Kennen Sie wahrscheinlich irgendwo aus der Werbung. Er ist 2019, glaube ich, ausgestiegen aus der Agentur. Und er ist Doppelstaatsbürger Österreich und Israel und jemand, der sehr viel Tiefgründiges zum aktuellen Konflikt im Nahen Osten zu sagen hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Darf man oder kann man oder ist es unschicklich, überhaupt einen Podcast zu führen in Zeiten wie diesen, ohne das Thema Lena Schilling zu erwähnen?
Wir können über die Lena Schilling reden. Ich weiß, es ist ein Thema, wo man nicht viel zu gewinnen hat und alles zu verlieren hat. Also ich finde das ganze Theater eigentlich entwürdigend von allen Beteiligten. Es wird den Grünen nicht helfen. Möchte ich dazu gar nicht sagen.
Ja. Auch Aktualität hat ja, wir nehmen diesen Podcast ja am Mittwoch, den 22. Mai auf. Das ist ein Datum, das vielleicht auch in die Geschichte ein bisschen eingehen wird, als Tag, an dem eine Reihe von europäischen Staaten, Norwegen, Spanien, Irland, angekündigt haben, Palästina als Staat anzuerkennen. Was sind Ihre Gefühle und Ihre Wahrnehmungen dazu?
Darf ich ein bisschen ausholen?
Unbedingt.
Die Zwei-Staaten-Lösung ist meiner Ansicht nach die einzig denkbare Lösung, wenn es überhaupt eine Lösung gibt, in dieser Region. Man müsste natürlich auch immer sagen, und ich bin selbst ein vehementer Gegner von der derzeitigen Regierung dort. Und ich bin auch ein vehementer Befürworter einer Zwei-Staaten-Lösung. Jetzt nicht, dass das jetzt eine große Rolle spielt, ob ich das jetzt befürworte oder nicht, aber ich schreibe halt immer drüber. Und was mir fehlt an der ganzen Geschichte ist, dass der zweite Halbsatz fehlt, wenn man sagt, ich möchte eine Zwei-Staaten-Lösung haben oder. Und der zweite Halbsatz ist, dass es nur dann eine Zwei-Staaten-Lösung geben kann, wenn es einen Frieden gibt zwischen den beiden Teilen. Das heißt, wenn ein palästinensischer Staat, der jetzt wie immer er ausschauen wird, entsteht, nur um zu verlängern sozusagen die Feindschaft zwischen den Palästinensern und den Israelis, dann wird das nicht viel bringen. Dann wird jeder, der das gefordert hat, wird halt aufzeigen können und sagen, ja, ich habe das eh immer gefordert und das ist jetzt so gemacht worden, aber es wird nichts bringen. Das heißt, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will, dann muss man ein paar Fragen vorher beantworten. Die erste Frage ist, wer regiert in diesem Staat Palästina? Im Moment haben wir es so, es gibt zwei Möglichkeiten, die derzeit am Tisch liegen. Das eine ist die Hamas und das andere ist die palästinensische, also die PLO oder die Nachfolgeorganisation der PLO, die im Westjordanland ist und die Hamas, die in Gaza ist. Da sind wir schon einmal beim ersten Problem, weil das zwei Fleckern Land sind, die nicht zusammengehören. Also da muss man sich überlegen, wie schaut ein Korridor aus von dem einen Teil zum anderen. Also einiges ist da vorher noch zu überlegen. Also man ist sehr schnell, wenn man sagt, ja, ich will eine Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn es gewährleistet ist, nur ich sehe im Moment keine Möglichkeit, wie es dort eine Regierung gibt, wo Israel das bekommt, was es braucht. Und nach dem 7. Oktober braucht es das erst recht. Und das ist eine Sicherheitsgarantie.
Aber nun hat Israel ja relativ heftig reagiert auf die angekündigte Anerkennung von Palästina, dieser einzelnen Staaten und die Botschafter zurückbeordert. Finden Sie das eine angemessene Reaktion oder ist das übertrieben? Oder empfinden Sie doch auch als Affront, dass das passiert, die Anerkennung?
Ich weiß zu wenig über diplomatische Usancen, ob das sozusagen gewertet wird, eine Anerkennung, bevor es überhaupt einen Umriss eines Staates gibt. Das weiß ich nicht. Prinzipiell kann ich nur sagen, die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung ist kein Affront. Ob es in dieser Form oder in einer anderen Form geschehen soll oder geschehen kann, weiß ich nicht. Es ist kein Affront und ist das Einzige, was denkbar ist. Es hat ja jetzt hier bei den Wiener Festwochen eine Rede gehalten, die von dem Omri Böhm, die ja sehr viel Kritik bekommen hat. Ich finde, man muss sowas aushalten.
Der für eine Einstaatenlösung ist.
Und ja. Er war zum Beispiel für eine Einstaatenlösung. Jetzt, das sehe ich schon gar nicht, weil ich verstehe nicht, wie zwei, die sich nicht vertragen, nebeneinander wohnen, ist schon schwierig. Aber warum sollen sie noch in einer Wohnung drinnen sein? Das ist, halte ich für unmöglich. Mhm.
Sollte Österreich dem Beispiel von Norwegen und Spanien folgen und auch eine Anerkennung anstreben?
Ich glaube, dass das jetzt eine aus der Luft gegriffene Anerkennung eines Staates, den es noch gar nicht gibt, ja, finde ich, ist nicht okay. Ich finde es keinen Affront, aber ich finde es nicht okay. Ich finde, wenn man sagt, wir wollen unbedingt, dass es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn man sagt, okay, ich erkenne Palästina als Staat an. Punkt. Keiner weiß genau, wie das ist, wer dort regiert, wer dort nicht regiert. Also es ist schon ein Unterschied. Das Bekenntnis oder die Aufforderung, eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, das halte ich für schwer in Ordnung.
Ich hatte per Zufall eine Zeitung aus 1993 vor ein paar Tagen in den Händen. Und da war auf einer Doppelseite der Titel Historische Einigung der Erzfeinde im Nahen Osten. Rabin und Arafat damals, Sie erinnern sich vermutlich. Ja. Was ist seitdem entgleist? Warum haben wir heute, es ist ja doch jetzt über 30 Jahre her, eine Situation, die wesentlich explosiver, aufgeheizter, verhasster ist, als es damals auch nur annähernd war?
Wenn man zurückgeht auf die Zeit von Rabin, waren damals diese berühmten Oslo-Gespräche, wo es wirklich ernsthafte Vorschläge gegeben hat. Ich muss aber dazu sagen, von Israel für eine Regelung zwischen den Palästinensern und den Israelis. Und es hat, ich weiß nicht, wie viele amerikanische Präsidenten daran gescheitert sind, aber es hat eine berühmte Geschichte gegeben mit Clinton, glaube ich, beim Camp David. Ja. Und da war es wirklich so, das war nicht fünf Minuten vor zwölf, das war 5 Sekunden vor 12, hat der Arafat zurückgezogen. Und damals hat er, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, alles bekommen oder hätte alles bekommen, was unter Aussparung von Jerusalem, obwohl ich glaube, da war sogar auch Ost-Jerusalem dabei, was überhaupt möglich war. Und er hat es ab, und er hat es knapp vor, er hat immer gesagt, ja, und dann 5 Sekunden vor, na, eigentlich doch nicht. Warum er das damals gemacht hat, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ein Revolutionsführer, und als das hat er sich gesehen, kein Revolutionsführer mehr ist, wenn es nichts mehr zum Revoltieren gibt. Und das war sicherlich mit ein Grund. Mhm. Oder aber auch, weil er gesehen hat, er kann das, wenn er das unterschreibt, das überlebt er sozusagen nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Und dann hat sich das alles mehr und mehr verfestigt. Dann ist Rabin erschossen worden. Und von diesem Tag an haben sich einige Vorzeichen verändert. Leider, muss man auch sagen, leider auch in Israel. Es ist dann eine rechte Regierung, die aber noch eine Zeit lang noch eine wie soll ich das nennen, salonfähige rechte Regierung war, gebildet worden. Aber natürlich sind die nationalistischen Töne viel, viel, viel lauter geworden. Und vor allem hat Netanyahu eine Kunst daraus gemacht, wie er das genannt hat, die Situation zu managen. Die Situation zu managen hat nichts anderes geheißen, wie möglichst lang diesen Status quo, diesen ungeklärten Status quo, haben wir es jetzt so oder haben wir es jetzt anders, irgendwie aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch aus der Überlegung, dass alles andere nicht möglich ist oder dass er keinen Gesprächspartner hat, das weiß ich nicht. Aber es war der ganze Friedensprozess war im Eimer. Mhm. Und so haben sich einmal die Fronten auf der einen Seite verändert. Dann kam im Jahre 2005 immerhin Sharon, der an und für sich sehr rechts war, aber irgendwie sich dann doch gedacht hat, das mit dem Gaza hat so keinen Sinn und hat alles, was es in Gaza gegeben hat, an Soldaten, an Siedlern, an jede israelische Spur in Gaza, die sind damals bei den Füßen herausgezogen worden, weil sie nicht gehen wollten, und hat sozusagen Gaza judenfrei gemacht.
Mhm. Warum?
Weil Gaza eine ist vielleicht jetzt keine im Moment vor dem Hintergrund der jetzigen Dinge, mir ist das Wort Eiterbeule eingefallen. Mhm. Aber Gaza wollte niemand. Die Ägypter wollten es nicht. Die Israelis, das war ein danaher Geschenk nach dem Krieg, dass man ihnen gesagt hat, Gaza gehört euch. Ja? Weil die Ägypter wollten es nicht haben. Die Ägypter wollten auch die Palästinenser nicht im Land haben. Mhm. Und es war nur, um es in der Landessprache zu sagen, es war nur Zores mit Gaza. Und deshalb wollte er dort raus. Mhm. Er hat auch nicht gesehen, wohin soll das führen. Die ständige Besatzung und dann so. Und das ist ja das ist ja jetzt auch das Interessante, dass obwohl es keine Besatzung mehr gegeben hat, man ja jetzt immer wieder sagt, na ja, der 7. Oktober, das ist ja sozusagen, das haben sich die Juden selber zuzuschreiben, wegen der Occupation. Mhm. Jetzt kann man immer noch sagen, na ja, wir haben nicht die Occupation gemeint, weil die gibt's nicht mehr. Wir haben eigentlich gemeint die Occupation im Westjordanland. Aber es wird dann schon ein bisschen krud, die mhm. ganze Geschichte. Auf jeden Fall, man ist dort rausgegangen und in dem Moment ist Folgendes passiert. Die Hamas hat, glaube ich, ich weiß nicht, wann hat es Wahlen gegeben, Israelis sind rausgegangen, glaube ich, 2005 und 2006 oder 2007 hat es Wahlen gegeben. Und es hat ja zuerst in Gaza regiert die PLO, die auch im Westjordanland mhm. regieren. Die Hamas hat in blutigster Weise, auch das wird heute einfach verschwiegen, weil es einfach nicht ins es passt nicht ins Narrativ. Die Hamas hat auf blutigste Weise hat sie sich entledigt der PLO. Sie sind gewählt worden und jetzt kann man das sehen, wie man will. Jetzt kann man sagen, okay, es war keiner mehr dort, sie konnten machen, was sie wollten. Und was haben sie gemacht? Sie haben Tunnels gebaut. Kilometer, hunderte Kilometer von Tunnels gebaut. Sie haben das ganze Geld, was jeder bereitwilligst dorthin geschickt hat, irgendeiner Vision folgend, dass man dort jetzt das Monte Carlo des Nahen Ostens irgendwie kreieren wird. Alles Geld ist geflossen in Munition, in Tunnels, in Schulbücher, wo jeder Jude ein Massenmörder ist und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man natürlich umgekehrt auch sagen, siehst du, wenn wir nicht dort drinnen sind, ist auch nicht gut. Mhm. Wenn wir dort drinnen sind, ist auch nicht gut. Und es gibt im Jüdischen gibt es so einen Spruch, der heißt, Asoi nicht geht und Asoi nicht geht. Und so ist, und das ist genau die Situation. Es ist so nicht gut und es ist so nicht gut.
Aber hätte man aus dieser Gemengelage raus den 7. Oktober nicht sehen müssen?
Jetzt unabhängig von der Gemengelage, den 7. Oktober hätte man sehen müssen.
Ja.
Unabhängig von allem. Ja. Und es ist absolut unerklärlich, wie man diesen 7. Oktober nicht sehen konnte. Es gibt Erklärungen, die natürlich auch dann wieder zurückführen zum Netanyahu und zu dieser Regierung, die da heißen, naja, mit der Hamas, die schießen zwar hier und da ein paar Raketen rüber, aber mit denen haben wir kein Problem. Wir schauen jetzt nur ins Westjordanland. Es hat sozusagen keiner hingeschaut. Mhm. Warum? Nur weil es der Regierungslinie entspricht, dort nicht hinzuschauen, auch der Geheimdienst nicht hingeschaut hat, auch der Militärgeheimdienst nicht hingeschaut hat. Das ist sowas
die
von...
Die bekanntermaßen gut sind, muss man dazu sagen.
Gut sind oder jetzt bekanntermaßen doch nicht so gut sind, wie man immer geglaubt hat, dass sie bekanntermaßen gut sind. Das weiß ich nicht. Das weiß auch niemand in Israel. Und das wird auch natürlich jetzt alles nach hinten geschoben. Weil Netanyahu sagt, jetzt ist Krieg und jetzt, wenn wir Krieg haben, braucht man keinen Wechsel in der Regierung. Und wenn man keinen Wechsel in der Regierung bleib ich Premierminister. Und weil ich Premierminister bleibe, gibt es keinen Plan für den Tag nach dem Sieg, wobei wir über Sieg und Nicht-Sieg auch noch reden könnten, weil er den nicht will, weil er weiß, solange es Krieg ist und solange es Schwierigkeiten gibt, bleibt er im Amt. In dem Moment, wo dort Gott behüte Frieden wäre oder irgendwas Ähnliches wie Frieden, dann gibt es dort Neuwahlen. Und wenn es Neuwahlen gibt, schaut es mit ihm ungefähr so aus wie hier mit der schwarz-grünen Koalition, weil die sitzen auch auf 40%, glaube ich, die sie von der letzten Wahl hatten und würden heute landen, ich weiß nicht wo. Und genauso ist es bei ihm. Er wird nie, wenn es Neuwahlen gibt, kann er es nicht werden. Mhm. Jetzt gibt es ein Paradoxon seit 2-3 Tagen, wo ich befürchte, dass das nach hinten losgeht. Nach hinten losgeht heißt für mich Folgendes. Also das Paradoxon mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Ja.
Weil jetzt passiert Folgendes. Der Herr Netanyahu wird mehr oder weniger, jetzt zumindest für einen Laien gesehen, auf eine Stufe gestellt mit dem Herrn Sinwar. Weil der Herr Sinwar für den Herrn Sinwar soll es einen Haftbefehl geben und für Netanyahu auch. Jetzt von außen betrachtet heißt es, das sind beide die gleichen Bücher und das geht nicht.
Mhm.
Das geht nicht. Und was jetzt passiert in Israel ist, und das weiß ich von Freunden, die haben den Netanyahu verachtet. Aber jetzt gibt es sozusagen eine Solidarität, weil jetzt sagt man so, das geht jetzt wirklich nicht.
Mhm.
Bei aller Kritik und bei allem Wunsch, dass das endlich aufhört, dieses Regime in Israel, das geht nicht. Und ich habe jetzt die Angst, weil ich auch einer von denen bin, die hoffen würden, dass der Netanyahu bald seinen Sessel räumen muss. Ich habe jetzt Angst, dass es durch solche Aktionen eine Art von Solidarisierung oder Gegensolidarisierung gibt. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob der sich nicht mit diesem Haftbefehl sozusagen an der Macht hält, obwohl der Haftbefehl eigentlich dafür da war, dass er endlich seinen Sessel räumt. Also es ist alles so verquert dort.
Sie sind ja sehr häufig in Israel. Wann waren Sie das letzte Mal dort?
Vor 3 Wochen.
Wie ist es stimmungsmäßig? Merken Sie einen Wandel?
Ja,
merken Sie eine Fortschreibung des?
Das ist so ein Schlagwort, aber es ist ein wirkliches Trauma, das über diesem Land liegt. Und jetzt habe ich noch eine spezielle Zeit gehabt dort oder spezielle Erlebnisse gehabt, weil ich auch über Freunde von mir mit einer Familie gesprochen habe, die als Geiseln in Gaza waren. Das war eine Großmutter, eine Mutter und 2 Töchter. Und die waren in der ersten Tranche, die freigekommen ist. Und die habe ich kennengelernt irgendwie. Und das ist, also eine Stunde mit denen ein Gespräch.
Und sprechen die darüber? Also geben die...
Das, was sie sprechen dürfen.
Ja.
Das, was sie sprechen dürfen. Aber sie müssen auch nicht wahnsinnig viel sprechen. Die Großmutter ist eine Sohn, schätze Mitte 70, sehr, sehr bei sich, sehr, ich glaube, Wissenschaftlerin und so. Ihr Mann ist gleich einmal am 7. Oktober umgekommen.
Mhm.
Der Schwiegersohn, also der Mann von der Tochter, ist noch unten in Gaza als Geisel. Die Kinder sind völlig verstört. Das, glaube ich, das sind so 7 oder 8 oder 8 oder 9. Also natürlich ist es eine, natürlich sieht man dann nur die eine Seite. Ja? Aber wenn man diese Gespräche führt, dann merkst du, und das Land ist so klein, dass jeder hat irgendjemanden, der entweder jemanden kennt oder mit dem er verwandt ist oder mit dem ein Freund verwandt ist. Also es waren 1200 Opfer an diesem 7. Oktober, aber die sind so miteinander verbunden in dem ganzen Land, dass eigentlich indirekt jeder irgendjemand zu beklagen hat. Und das steckt man nicht weg.
Mhm.
Das wird auch noch lang drinnen stecken. Und deshalb muss man auch verstehen, wenn die in Israel leben, irgendwie das Gefühl hat, die ganze Welt lässt uns allein und alles, was wir machen, ist immer das Böse. Es gibt Double Standards. Wenn wir etwas machen, ist es arg. Wenn das andere machen, schon allein diese Geschichte da mit diesem internationalen Strafgerichtshof. Ist der Herr Putin dort?
Der Herr Assad?
Ist diese gesamte iranische, das gesamte iranische Regime dort, auch die nicht mit dem Hubschrauber abgestürzt sind?
Der Putin ist dort, muss man dazu sagen. Putin gibt es keinen Haftbefehl, aber es gibt keinen, glaube ich, gegen Assad zum Beispiel keinen. Oder Assad, auch kein Verfahren.
Auch ein großer Sympathieträger. Ja.
Es führt mich zur nächsten Frage, im Stich gelassen. Sie sind ja lange Zeit Werber gewesen. Werber sind Menschen, die schauen in den Kopf und in die Seele der Leute.
Ja.
Jetzt sehen wir.
Wir glauben es zumindest, ja.
Jetzt sehen wir Proteste an den amerikanischen Universitäten. Eine Art Jugendkultur, die sich da neu entwickelt hat. Ein bisschen Streifschüsse in Österreich.
Ja.
Wie lässt sich das lesen? Was lesen Sie da heraus? Warum ist das so?
Also, ich glaube, es hat diese Gedenkrede gehalten, die Antisemitismusforscherin im Parlament gehalten hat, diese Schwarzfrisell, weiß nicht, ob sie die. Also sie hat eine wunderbare Rede gehalten und sie hat das Ganze genannt die Israelisierung des Antisemitismus. Und ich fürchte, ich muss wieder ein bisschen ausholen. Was ich sehe, ist Folgendes. Antisemitismus hat viele Gesichter. Ja, es hat gegeben den rechten Antisemitismus, es gibt den linksextremen Antisemitismus, es gibt den muslimischen Antisemitismus. Und jetzt ist noch einer dazugekommen und der hat sehr viel zu tun, glaube ich, mit dem, was auf den Universitäten passiert. Ich nenne mal den Woken-Antisemitismus. Jetzt ist ja so, dass der Begriff von Wokeness ist ja sozusagen angeblich eine besondere Wachsamkeit. Ja? Also, und diese Wachsamkeit ist aber seltsam, hat seltsame Blüten, weil es ist, man muss jetzt ganz genau wissen, wie man wem anredet. Him, they, she, they, them, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn es geht darum, auch sozusagen wachsam zu sein gegen Dinge wie zum Beispiel Antisemitismus, dann ist irgendwie, ich glaube, das ist nur ein Auge ist wachsam und das andere ist blind. Und deshalb ist es relativ leicht, mit diesen zum Teil Woken und zum Teil auch, wenn es dann Allianzen gibt zwischen muslimischen Antisemitismus und ich nenne es halt so Woken-Antisemitismus, wie es zum Beispiel jetzt auch gegeben hat beim Eurovisions-Contest. Mhm. Ja. Malmö hat einen muslimischen Anteil von, ich weiß nicht, 50%. Ein extrem, extrem hohen Ding. Und dann kommen diese Dinge irgendwie, Das sind dann so unheilige Allianzen, die da irgendwie zusammenkommen. Dann gibt es ein paar, die das hineintragen, auch in die Unis. Das ist ja die Studenten. Ich will ja nicht sagen, dass jeder dort ein Judenhasser ist. Mhm. Von denen, zum Teil wissen sie ja nicht einmal, was sie reden. Mhm. Ja? Also es gibt so Interviews, wo man sie fragt, naja, warum stehst du jetzt da und schreist, dass dir die Hamas so gut gefällt? Es ist eine Geschichtslosigkeit. Und dann, wenn es dann ein paar Zellen von Agitatoren gibt, die das dort geschickt hineintragen, dann hast du solche Brandbeschleuniger, wie das plötzlich alle auf der Straße rennen. Ja, also ich weiß nicht, ob das eine ausreichende Erklärung ist, aber es ist halt, es wird geschrien Kolonialismus zum Beispiel. Ja, das ist jetzt das Hauptstichwort auf den
Es fliegen überhaupt die Begrifflichkeiten, Apartheid, Genozid, fliegt
ja,
alles rundherum.
Aber Kolonialismus, das ist ja interessant, dass ausgerechnet in Amerika geschrien wird von Kolonialismus. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wo die Native Americans bei ihnen sozusagen abgespeichert sind. Also dass dann die Amerikaner schreien, Kolonialismus ist auch nicht schlecht. Aber Kolonialismus heißt, und das kann man eben nur so sehen, wenn man keine Ahnung von der Geschichte hat. Kolonialismus heißt nämlich, dass, wie die Juden 1948 auf die Idee gekommen sind, einen eigenen Staat haben zu wollen, sind sie dorthin gegangen, haben alle Palästinenser, deren sie habhaft werden konnten, vertrieben und haben sich dort hineingesetzt. Ja, erstmal muss man sagen, in was sie sich hineingesetzt haben. Sie haben sich nämlich in pure Wüste hineingesetzt, auf der sie ein blühendes Land gemacht haben. Aber das lassen wir mal. Mhm. Ja? Also deshalb wird Zionismus wird gleichgesetzt mit Kolonialismus. Wir sind dorthin gekommen, das war eigentlich das Land von den Palästinensern. Jeder vergisst, oder vielleicht hat er es auch nie gelernt, oder wenn er es gelernt hat, hat er es vergessen, oder wollte es vergessen, dass Juden diesen Landstrich besetzen seit tausenden Jahren. Mhm. Das ist eine indigene Bevölkerung. Die Palästinenser sind auch eine indigene Bevölkerung. Völlig richtig. Also muss man einen Weg finden, wie beide indigene Bevölkerungsanteile irgendwie miteinander auskommen. Aber jetzt so zu machen, wie die haben sie dort das Land gekrallt und die UNO ist sowieso, dass die UNO dort diesen Teilungsplan zugestimmt hat, weiß ich nicht, wo man das dann hintun soll in diesem Narrativ. Also und das wird dann nachgeplappert. Dann schreien sie Kolonialismus. Dann schreien sie Apartheid, weil sie irgendwie finden, dass das irgendwas mit Apartheid zu tun hat. Dann ist ausgerechnet noch Südafrika, die wirklich Apartheid erfunden haben, sind dann die sich dann hinstellen und Israel anklagen. Also es ist eine, wie haben sie es genannt, eine Gemengelage, die furchtbar ist.
Mit einer Symbolik dazu, das Palästinensertuch, das ja meiner Ansicht nach eine relativ große Rolle spielt, weil es natürlich identifizierend ist. Kennt man Österreich aus den 70er Jahren, da war das ja schon einmal populär in der Arafat-Zeit. Ja. Mich führt das immer zur Frage, hat die eine Seite den Kommunikationskrieg gewonnen?
Weil ja, sicher. Das ist gar keine Frage. Mit Sicherheit hat die Hamas diesen Informationskrieg oder Desinformationskrieg mit großem Abstand gewonnen.
Warum?
Vielleicht hat man es auch unterschätzt. Vielleicht hat auch Israel deshalb nicht verstanden, dass Kriege heute auch auf TikTok stattfinden und nicht nur am Boden oder in der Luft. Vielleicht haben sie es deshalb nicht verstanden, weil sie aus einer Art, das kann man vielleicht so sagen, aus einer Art Überheblichkeit, auch die haben wir schon irgendwie im Griff, das machen wir schon irgendwie. Ja, es gibt immer wieder Attentate, es gibt immer wieder Tote, aber irgendwie im Großen und Ganzen haben wir es im Griff. Vielleicht aus dieser wir haben das jetzt nicht notwendig, uns da jetzt große Propagandageschichten auszudenken. Mhm. Ich glaube deshalb und eine Überschätzung und eine Unterschätzung der Hamas. Also die sind schon, was das betrifft, ich meine, es ist grauenhaft, aber ich meine, wenn am 7. Oktober die Leute massakriert worden sind und die haben schon ihre Kameras mitgehabt. Und ich werde 2 Minuten später, nachdem einer ein Kind verbrannt, eine Frau vergewaltigt und ich weiß nicht, wie viele Männer erschossen hat, ist das schon im Netz irgendwo, weil das einfach, konnte es dann Livestream haben von dem Ganzen. Also das war schon, was das betrifft, leider grauenhaft und monströs, aber das war schon verstanden, wie die Kommunikation heutzutage funktioniert.
Weil Sie es vorher erwähnt haben, ist es tatsächlich so, dass man über viele Jahre auch, was Antisemitismus betrifft, immer nur auf eine Seite geschaut hat. Es gab ja immer eigentlich den rechten Antisemitismus in der Diskussion und nie einen linken Antisemitismus. Das ist wie überraschend, als wäre der jetzt aus dem Nichts entstanden, ist aber nicht so natürlich.
Nein, ist überhaupt nicht so. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Demo. Ich bin da zufällig gelandet auf der Prater Hauptallee und da hat es eine Demo gegeben. Da hat es, glaube ich, eine Rede vom Kickl gegeben und dann sind die vom Kickl sind dann losmarschiert. Weiß gar nicht, wo er die Rede gehalten hat. Und die sind von der einen Seite die Prater Hauptallee hinaufgekommen und auf der anderen Seite ist so eine Antifaschisten-Gruppierung von der anderen Seite gekommen. Mhm. Und ich war, ohne es zu wollen, genau auf der Kreuzung, wo die aufeinander geprallt sind. Dazwischen waren noch ungefähr 300 verzweifelte Polizisten, die sich gedacht haben, was mache ich da? Nix wie weg. Und ich bin dort gestanden und habe mit offenem Mund geschaut, was da alles los ist. Und habe mich natürlich konzentriert, hauptsächlich auf den rechten Teil, der von links gekommen ist. Die mit Judensternen herumgrenzen und mit Dings, dann haben sie noch ein paar Impfgegner, haben sie auch noch gefunden, das gehört auch da noch irgendwie zu dem Thema dazu. Und dann habe ich irgendwo von rechts, also von den Linken, habe ich irgendwas gehört, etwas Anti-Israelisches. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, oder ich weiß es heute nicht mehr ganz genau, aber es ist. Und das habe ich gewagt, am nächsten Tag auf Twitter zu stellen, dass ich dort gestanden bin und dass nicht nur diese braune Soße von der einen Seite gekommen ist, sondern seltsamerweise auch sehr viel antisemitische Ausrufe, und damals habe ich noch genau gewusst, was es war, auch von der anderen Seite gekommen sind. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ich habe einen Shitstorm da erlebt. Es war zumindest mein erster Shitstorm, war auch eine nette Erfahrung. Und das ist dann gegangen. Was ich alles geheißen worden bin auf diesem damals noch Twitter, vormals Twitter. Unglaublich. Und das erlebe ich nur jetzt wieder, wo ich gewagt habe, irgendwas zu sagen, dass ich das nicht wirklich in Ordnung finde, dass man den Netanyahu zitiert, sozusagen auf jetzt kriege ich dieselben Witz. aber ja, das gibt's schon länger.
Das war nur unterschwellig.
Das war unterschwellig und ja.
Nicht so dumpf wahrscheinlich, wie es beim Recht.
Der rechte Antisemitismus. Schau, es ist eine Sache, ist, haben alle diese Antisemitismen gemeinsam. Und das ist der Satz: Die Juden sind selber an dem schuld, was ihnen passiert. Mhm. Ja? Bei den Nazis waren die Juden die Welt ausgebeutet haben, die Menschen ausgebeutet haben, die auf Kosten der anderen gelebt haben und so weiter. Jetzt sind es die Juden, die okkupieren, und deshalb haben sie verdient, was am 7. Oktober passiert. Bei den Linken ist es der Kolonialismus, bei den Rechten ist es das. Bei den Muslimen ist sowieso klar, dass es, oder sagen wir korrekterweise, bei den Islamisten ist es klar, wobei ich schon der Meinung bin, dass wenn der große Anteil der muslimischen Bevölkerung auf dieser Welt mit dem, was die Islamisten tun, nicht einverstanden sind, wäre es schon langsam an der Zeit, dass man eine Stimme von dort hört und ich höre keine.
Ähnlich also, wie Palästinenser und Hamas, ne? Also das ist ja auch eine teilweise Identifikation.
Diese Geschichte, wo ich auch die Watschen kriege, wenn ich sage, pro-Hamas-Demonstrationen sind nicht pro-palästinensische Dinge. Weil die Hamas, wenn wir schon zum Ausgang des Gesprächs zurückkommen, die Hamas wie Acker zwei Staatenlösung. Ja. Weil es gibt eine Sache, die Hamas mehr fürchtet wie die israelische Armee. Frieden. Weil wenn es Frieden gibt, braucht keiner die Hamas. Ja.
Fehlt der Beschäftigungsnachweis. Vielleicht abschließend, täuscht es mich oder verschwindet in Wien sukzessive das jüdische Leben aus der Öffentlichkeit? Also ich hatte früher den Eindruck, wenn man gegangen ist, so erster, zweiter Bezirk, hat man den Eindruck gehabt, es war mehr Präsenz. Vielleicht täusche ich mich.
Nein, es wird schon so sein. Es ist nicht sehr angenehm, im Moment Jude zu sein.
Betrifft Sie das auch?
Ja, eigentlich schon. Wenn auch nur, ich fühle mich jetzt nicht physisch bedroht, aber ich merke es in den Diskussionen, weil natürlich ist mein Themenkreis, mein laienhaft publizistischer, hat sich irgendwie durch die Ereignisse sehr eingeengt. Ja, früher habe ich über alles geschrieben. Jeder Blödsinn war mir gerade recht und ich habe darüber geredet. Und jetzt einfach durch die ganze Situation gebe ich schon zu, von 10 Kolumnen beschäftigen sich 8 mit Gaza oder mit dem Antisemitismus. Und was ich da an Mails, an Posts, an Dings erlebe, also wo ich mir manchmal denke, dem oder derjenigen würde ich jetzt ungern bei Nacht auf der Straße begegnen.
Um auch im Jüdischen zu bleiben, Sie stellen Ihr Licht etwas unter den Scheffel. Ich darf mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich fürs Zuhören bedanken. Wenn Sie mehr Podcasts, mehr Hintergrundgeschichten lesen möchten oder hören möchten, dann besuchen Sie uns doch auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mehr mediale Lebensqualität.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.